Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Stefan Muff, Gründer und President of the Board der Axon Group und Peter Delfos, CEO der Axon Group. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo ihr beiden.
Hallo Yannick.
Ja, schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für unsere gemeinsame Podcast-Folge. Zum ersten Mal hier bei Forward Thinking auch zu dritt. Und zwar sind wir heute im Laboratorium in Luzern. Mag denn einer von euch beiden mal kurz sagen, wo wir heute sind und was im Laboratorium auch stattfindet?
Ja, das kann ich gerne machen. Das Laboratorium ist eigentlich der alte Name für ein Coworking-Space, den man vor Jahren hier gemacht hat. Da ist dann irgendwann der Vertrag ausgelaufen und wir sind jetzt eigentlich an dem Standort im Schlössli Pop-up. So ist der Name, wie wir ihn jetzt brauchen, und zwar im Hinblick darauf, dass wir unser Schlössli, unseren Firmensitz umbauen und ausbauen und darum haben müssen einen Ausweichstandort suchen.
Und das Stichwort Schlössli ist natürlich auch eins, was wir heute nochmal ganz intensiv besprechen wollen. Bevor wir aber voll in die Themen eintauchen, würde ich euch bitten, euch nochmal kurz vorzustellen. Wer seid ihr und was macht ihr? Wer mag anfangen?
Ja, ich bin der Stefan Muff. Ja, ich habe die erste Firma schon vor 37 Jahren gegründet. Also ich möchte nicht meinen, dass ich jetzt 70 bin, aber gleich angefangen. Und unternehmerisch immer unterwegs und vieles hochgefahren, gute Ideen gehabt. Und jetzt zum recht grossen Geschichte jetzt das Ganze entwickelt. Mit mehreren grossen strategischen Steps sind wir jetzt da. Und jetzt der nächste grosse Step kommt jetzt und ist dran. Ja, und meine Rolle ist mehr so am Anfang sehr, habe ich alles gemacht, von Programmierung bis zu jedem Teil, oder? Und mit der Zeit bin ich mehr Strategie, Visionär, dann auch Geld suchen. Finanzieren, auffahren, Netzwerk, Strategien. Mhm. Jetzt im Verwaltungsrat aktiv, täglich, immer, Tag und Nacht. Mhm. Ja, so ungefähr.
Vielleicht auch noch eine Frage dazwischen. Wie hat denn das angefangen mit Axon? Also, wann hast du gewusst in jungen Jahren, dass du mal selbstständig wirst?
Das ist von mir klar gewesen, dass ich es immer machen wollte, schon ganz früh. Aber Ausgangslage war dann so, als ich beim Bund gearbeitet habe, ich habe Bundesamt für Raumplanung ein Rauminformationssystem auffahren. In den jüngsten Jahren, ich war einer der ersten, der Informatikkenntnis hatte, GIS-System das erste Mal selber entwickelt und gefahren und dann ein riesiges System Bund wollen auffahren und ich durfte das machen. Und ich kann schon so sagen, ich hatte mehrmals Problem gehabt wegen zu langen Arbeit am Arbeitsplatz. Dazumal. Das war nicht erlaubt gewesen, länger als die gesetzliche Arbeitszeit. Ich war eigentlich nicht geeignet für das. Und der Direktor hat mir gesagt, Herr Muff, das geht nicht. Ihr seid einfach nicht ein guter Beamter. Er schlägt mir vor, ich soll jetzt eine Firma gründen. Und dann kann ich alle die Aufträge dort machen, dann kann ich Tag und Nacht arbeiten, wenn ich will, es interessiert niemand. Und ich musste relativ schnell auf Druck von den Projekten, die gelaufen sind, eine Firma gegründet. Gutenbergstrasse 1 in Bern war die erste Firma. Und danach haben wir über Jahre das auffahren, mehrere Jahre. Und alle waren happy.
Spannend.
So hat das angefangen, danach sind die ersten Firmen gesehen. Der grosse Meilenstein hat mit einem Geosystem gesehen, Geoinformation, wo man dann nachher weiter im Internet natürlich, wo das grosse Internet gekommen ist, da haben wir Geolösungen, Orthofoto, Integration, Kartografie, alles Mögliche haben wir gemacht, Geoanalyse bis zu Mobile-Applikationen. Und das ist der grosse Meilenstein gewesen, wo wir 2006 die Firma an Google verkauft haben. Mhm. Vor allem der Teil GIS, Geoinformation, Bildbearbeitung, Orthofoto und Mobile. Und den Rest haben wir nachher wieder retour genommen, behalten. Ich habe den Integrationsprozess geführt bei Google. Wie ist die 80 Leute, die nachher über sind, zu Google, Zürich und alles, bin ich am Anfang dabei gewesen. Aber das war ja wieder nicht meine Welt gewesen, der Es war auch so ein bisschen eine Beamte-Geschichte, oder? Da muss jeder seine Visitenkarte selber ausfüllen, jedes Fächli, die ganze Administration. Das war nicht meine Geschichte. Visionen hat man schon machen, aber das muss man immer wieder kontrollieren. Dann wieder. Irgendwie ein Manager wieder, ein Jurist hat wieder angeschaut und hat mir nur das Wort. Das war nicht mehr für mich. Ich muss können leidenschaftlich Freude haben, was ich denke, was ich fühle, wo man weitergeht. Das muss ich können reden, machen, tun. Das ist gut. Dann bin ich retourgekommen. Unterdessen natürlich ist die Firmenstruktur von den alten Teilen von der Firma ist noch gesehen. Wir haben das schon mit dem Peter Delfos zusammen schon diskutiert, wie wir das können durchführen. Er ist nachher schon dazugekommen, gleich drauf runter. Und dann haben wir die Axon-Gruppe nachher 2008 ist es gesehen, gell? Haben wir nachher das hochgefahren. Recht mit Power. Uli Sieg als strategischer mein Rückgrat hinter mein Freund, mittlerweile Bestfreund und Mentor und Visionär auch hilft, hat mir geholfen, die Rückendeckung zu machen. Auch Geld zu geben natürlich, ist wichtig. Ohne Geld geht gar nicht. Und ich habe selber natürlich auch Geld gehabt noch, durch den Google-Deal, sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Haben wir natürlich recht Gas gegeben. Und jetzt in den letzten Jahren grösser und grösser, besser, strategischer und immer wieder an der Front, also immer wieder ein paar Jahre voraus. Und jetzt geben wir immer mehr Gas. Es geht immer schneller sogar. Wir haben immer mehr Vorsprung. Ist noch cool. Ist wirklich cool. Und jetzt sind wir wieder an einem grossen Schritt. Schlüssel noch viel grösser machen. Das ganze Collab und dein Netzwerk kommen ja nachher vielleicht drauf, oder? Also je nachdem, wie die Fragen kommen, oder? Muss man dann schauen. Ja, und es freut mich außerordentlich, dass wir so eine Geschichte bis jetzt haben können machen und was wir alles noch machen wollen.
Sehr schön. Peter, magst du ergänzen?
Ja, Peter Delfos, vom Werdegang her auch vor 28 Jahren CEO wurde von einem Datacenter. Das war eigentlich so der Weg ins Unternehmertum. Vorher in verschiedenen Konzernen gearbeitet und dann auch gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht meine Endposition wird sein. Und von dem her dann dort einen Schritt gemacht. Natürlich dann auch in die Informatik gekommen und so eigentlich die ganze Digitalisierung von der Pike an miterlebt, also von Lochkarten dann eben bis jetzt Artificial Intelligence. Vor 16 Jahren dann mit dem Stefan zusammen die Axon-Gruppe, die wir gegründet hat, und heute sind wir ja mittlerweile schon 12 Legal Entities, natürlich auch ein paar Exits gemacht in der Zwischenzeit. Und weltweit etwa 800 Mitarbeiter in jeder Gruppe, wo wir entsprechend auch Power haben. Und ein Portfolio von Startups bis zu reifen Firmen, wo man natürlich jetzt auch sehr gut kann bewirtschaften und so auch weitere Projekte kann aufgleisen.
Ja. Zum Start einer jeder Folge habe ich immer eine Frage mit dabei, die ich auch euch beiden gerne stellen wollen würde. Und zwar, wer oder was ist eure persönliche Superheldin oder euer persönlicher Superheld und warum? Das muss kein Science Fiction sein, das kann auch eine private Person sein aus dem Familienkreis oder ähnliches.
Ja, also ich stehe überhaupt nicht auf Superhelden und meine Vision ist, ich habe die Filme, den Superman auch nie gern gehabt und so. Ich habe eigentlich keine Personen, ich finde auch den Personenkult habe ich nicht so Freude. Ich finde aber die Idee, wenn Leute Sachen erfahren, Leidenschaft haben, etwas wollen bewirken und alles geben im Leben und wirklich Freude und Power haben und Leidenschaft, so irgendetwas machen, das sind schon meine Attribute, die ich als Fan oder als ich sag mal, als Vorbild hier anschaue. Überdurchschnittliche Einsätze, Leute motivieren, Leute mitzunehmen, das liebe ich. Und das mache ich selber auch. Und an dem arbeite ich auch. Und das tut auch gut. Oder? Das sind so schon Vorbildthemen, die ich habe. Aber ein Superheld, das ist jetzt die Person, das geht mir ein bisschen gegen Strich.
Okay.
Ja, also wir haben uns nicht abgesprochen, aber Heldentum ist für mich verknüpft mit Freiheit. Wenn es um Freiheit geht, dann kann es Helden geben. Ob es eine persönliche Freiheit ist oder gesellschaftliche oder politische Freiheit. Und ich glaube, dann lohnt es sich auch, wirklich Held zu sein, dass man das kann bewahren kann. Aber wir leben ja in einer Zeit, wo mindestens in der Schweiz das jetzt nicht das grosse Thema ist. Darum, die Helden sind schon ein bisschen älter, die man da vielleicht könnte aufzählen. Und ich habe es ein bisschen gleich wie der Stefan. Und der Personenkult, ich glaube, das ist nicht etwas, was sehr schweizerisch ist. Und darum ist es auch unserer Firma jetzt nicht wahnsinnig gelebt, sondern ich glaube, was wir gelernt haben in den letzten 15 Jahren, ist, für erfolgreiche Geschichten braucht es immer ganz viele Leute. Und dort haben wir schon auch Helden darunter. Aber das sind so die Helden des Alltags. Und ich muss sagen, je mehr, dass ich, oder je älter, dass ich werde, umso mehr freue ich mich auch schon an Handwerker, die einfach einen guten Job machen und nicht klagen, sondern einfach ihre Arbeit erledigen und man Freude hat nachher, dass es gut gekommen ist. Und genauso haben wir ganz viele Leute in unserer Firma, die einfach ihren Job machen und mit Leidenschaft dabei sind. Und das sind so unsere Vorbilder. Aber Helden tun wir eigentlich keine verehren.
Schön. Ja. Ja, vielleicht noch eine private Frage eingeschoben. Vielleicht möchtet ihr mir sie trotzdem beantworten. Wir haben es ja gerade schon gehört. Ihr kennt euch schon viele, viele Jahre und habt wahrscheinlich dementsprechend auch schon viel miteinander erlebt. Deswegen würde es mich interessieren, was schätzt denn der eine am anderen besonders?
Ja, ich würde mal so sagen, wir haben uns kennengelernt mit den Kindern, also unsere Kinder im Kindergarten, oder? Das hat so angefangen, wo der Peter auf Kastanienbaum gezügelt ist, wo ich auch war. Und so haben wir uns kennengelernt. Eine von den wenigen Mal, wo ich im Kindergarten dabei war, irgendwie haben wir so einen Eltern oben, das ist ganz selten, ist er auch gerade dabei gewesen. Er ist öfters gewesen, wahrscheinlich, oder er ist viel pflichtbewusster. Ich habe dort so, und dann haben wir uns kennengelernt und gleich darauf habe ich Peter schon angerufen gehabt und er, ja, gut, und dann ist das losgegangen. Und der Match war auf der Sekunde gesehen. Also das hat enorm gematcht. Das sind auch die Themen, die wir zusammen und die Erfahrungen, die wir hatten. Wir sind ja alles an der Front schon, wo wir die Köpfe eingeschlagen haben, von Datenhaltung, dieses, Analyse. Das ist schon unmenschlich auch, oder? Menschlich hat das alles gestimmt. Und das Interessante ist, wir sind gleich sehr unterschiedliche Menschen, aber wir tun uns wahnsinnig ergänzen. Also es ist wie ein Lego-Teil, das zusammenpasst, oder? Irgendwie das, was ich nicht mache, macht er und kombiniert. Und gleich haben wir eine Einigkeit im Ganzen innen und auch eine Leidenschaft, die zusammen wahnsinnig toll ist. Das ist eigentlich der grösste Glücksfall vom Ganzen. Oder wenn das nicht würde funktionieren und nicht gemacht wurde, oder das nicht, wären wir in einem ganz anderen Ort. Oder? Da bin ich 100%
überzeugt. Das glaube ich, ja.
Ja, es gibt Momente, wir treffen uns am Morgen zum Kaffee und es gibt schon ein paar Mal Momente gegeben, wo wir am Morgen mit der gleichen Idee an den Kaffee gekommen sind. Wir haben genau das Gleiche überlegt, über Nacht, sind wahrscheinlich auch beide wach gelegen und sind am Morgen mit der gleichen Idee gekommen. Und das zeigt auch eben, dass wir uns einerseits gut ergänzen. Was ich am Stefan extrem schätze, ist, dass er eine Person ist, die außergewöhnliche Fähigkeiten hat, was Vision und was Ideen und vor allem auch was seine Hartnäckigkeit ist. Aber gleichzeitig auch bei all seinen Fähigkeiten ist er ein Mensch, der durchaus weiss, dass er auch Schwächen hat. Und er findet Leute, die diese Schwächen kompensieren können. Und das habe ich bei anderen Leuten, die vielleicht ähnlich begabt sind, weniger festgestellt. Die haben dann gemeint, sie können alles gut. Und ich glaube, es ist eben auch eine Stärke, wenn man weiss, wo man seine Schwächen hat. Und darum macht es auch extrem Spass, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und ich glaube auch, ja, das Ergebnis lässt sich jetzt sehen nach 16 Jahren. Die sind schnell umgegangen und wir haben auch viele Fehler gemacht, kann man auch sagen. Und eine von den Stärken ist sicher auch, dass gerade auch der Stefan ein Mensch ist, der extrem vorwärts schaut. Mhm. Was war, ist war. Über verschüttete Milch muss man nicht lange diskutieren, sondern was machen wir jetzt? Das ist immer die Frage. Mhm.
Ja, das habe ich eigentlich genau aus dem Grund auch ja euch gestellt, weil ich euch genau so auch wahrgenommen habe. Wir kennen uns jetzt nicht 15 Jahre, aber doch ein paar Monate und hatten jetzt ein paar Meetings zusammen. Und ich finde, diese Ergänzung, die spürt man einfach auch extrem bei euch beiden. Deswegen auch die Frage dahingehend gestellt, weil es mich einfach interessiert hat, ob ihr das auch so wahrnehmt oder ob das was ist, was nur von außen so ja, festzustellen ist. In der Vorbereitung auf die Folge habe ich natürlich einiges über euch gelesen, auch über Axon. Und euch wird ja immer wieder so eine Vorreiterrolle auch nachgesagt. Wie schafft ihr es denn, Peter, immer wieder neue Innovationen für euch zu entdecken und die dann aber auch konsequent nach vorne zu tragen und auch zu verfolgen? Also gerade bei dem Thema Technologie kann man sich ja gerade in der heutigen Zeit auch ordentlich verzetteln.
Ja, das ist so. Und ich glaube, viele Technologiethemen drehen sich eben um Technologie und nicht um die Anwendungen. Und die Fantasie, ich glaube, jetzt eben auch seit Stefan und in der Gruppe allgemein ist natürlich schon, was kann man daraus machen. Und der nächste Schritt ist dann meistens, wer geht das Risiko ein? Und ich glaube, dort haben wir eine höhere Risikobereitschaft. Das ist das eine. Aber was uns auszeichnet, und das können wir jetzt sagen nach dieser Zeit, ist auch, der Durchhaltewille ist auch gross. Und der Kampf dann eben auch, wenn es länger geht und wenn man mehr Geld braucht oder wenn man auch das Konzept ändern, dass man sagt, wir gehen nicht einfach auf, sondern wir machen weiter. Und es ist so, wenn man denkt, es geht 5 Jahre, bis man dann wirklich break-even ist und es geht halt 7 Jahre oder 10 Jahre, dann ist es bei uns nicht so, dass man sagt, ja gut, jetzt ist halt nichts gewesen und dann tun wir es abschreiben, sondern wir haben sehr viele gute Themen können entwickeln, die dann auch sehr spannend geworden sind, weil man durchgehabt hat. Und das hat aber auch damit zu tun, dass wenn es dann halt einmal schwierig wird, dass man auch dort eben genau die Fehlerkultur hat und sagt, ja, nicht wer ist schuld, sondern was haben wir daraus gelernt. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, ein paar Mal auch haben müssen üben.
Ja, da vielleicht ergänzend zu erwähnen, ihr habt ja letztes Jahr ein großes Projekt gewonnen in New York. Ich glaube, das darf man sagen. Wie schafft ihr es denn als Schweizer Firma, immer wieder solche großen Deals auch an Land zu ziehen?
Ich glaube, es hat damit zu tun, nicht aufgeben. Also in New York hat man sich schlussendlich durchgesetzt gegen Google zum Beispiel. Die haben sicher die bessere Karte, die haben sicher mehr Power auch auf der Ressourcenseite. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Jahre dass wir an diesem Projekt, es sind sicher 5 Jahre gewesen, wo man irgendwo in einer Ausschreibung war in dem Thema. Und das geht nicht nur lang, das braucht auch viel Geld. Und dann kommt eben der Lackmustest. Irgendjemand muss das finanzieren. Und es gibt wenig Investoren, die ich kenne, die funktionieren wie den Stefan, der einfach sagt, hey, die Idee ist immer noch gut und wir müssen jetzt einfach das Geld auftreiben. Und wenn nötig, bin ich auch bereit, in eigenen Sack zu legen.
Magst du was ergänzen, oder?
Ja, vielleicht, ja. Die persönlichen Risiken sind natürlich enorm, oder? In dem Bereich, oder? Wo man privat auch macht und hin und dann. Vielleicht kommt noch dazu, dass ich vom Typ her natürlich auch noch, es ist ein Problem, aber auch es ist ein geniales natürlich auch. Es gibt Startups, die sagen, ich habe eine Idee, ich mache jetzt die Software oder die Firma, ich mache das. Da mache ich einen Durchbruch und dann verkaufe ich es 1000 Mal und tue eine Verkaufsmaschine nur und verkaufe das und fokussiere auf Geldeinnahmen, oder? Ich bin leider nicht so. Also, ich bin eigentlich einer, der vom Typ her eine neue Vision, also eine Vision hat und das neu macht, weiterentwickelt, geniale Sachen und dann mal realisiert und die ersten grossen Aufträge hat, aber dann ist es schon zu langweilig. Dann müssen wir schon wieder an der nächsten Generation arbeiten, gehen wieder weiter und wir vernachlässigen ein bisschen die Verkaufsmaschine hinten drauf, die das verkaufen, wo jetzt schon das Beste ist. Aber wir sind schon wieder am noch Besseren, oder? Und so zieht sich das auch ein bisschen bei der Firma durch. Das braucht aber enorm Geld, oder? Aber irgendwann ist man unheimlich weit, oder? Weil man einfach weit an der Spitze voraus ist in diversen Themen. Und wir sind nicht jetzt die Firma, die wie ein Weltkonzern eine Software hat und ein Logistikzentrum, wo nachher das 1000 Mal verkauft. Wir sind eher Speerspitze, die vorausgeht an der Front und diese Partnerschaften brauche ich, die das verkaufen. Oder manchmal gibt es eben Firmen, die man nachher muss verkaufen muss. Weil die es kaufen, haben für eine Verkaufsmannschaft weltweit 50 Filialen hin und her. Und bis wir das aufgebaut haben, das geht gar nicht. Darum sind wir schon wahnsinnig Start-up-orientiert. aber immer mehr auch in der Breite. Oder? Wir haben natürlich immer mehr breitere Geschichten. Wir haben Abteilungen, wo die Konzepte jetzt machen. Das ist mehr meine Person, wo ich das mache. Aber die Organisation ist so gross geworden. Oder? Und eine langfristige, ich meine Vietnam, so viele hundert Leute und alles, das sind natürlich rechte Geschichten, die auf nachhaltig breit weitergehen. Oder? Mhm. Aber am Anfang, ich sage jetzt mal die Google Maps Geschichten, ohne die Idee immer wieder an der Front zu sein, könnte man nie 2 Jahre Vorsprung haben gegenüber Google. Mhm. Oder anderen Themen auch. Oder? Ökosystemansatz von Clara, das ist ja unglaublich interessant und weit gesehen, oder? Nur, als man immer noch besser ist, wie die anderen und weitergeht. Aber das braucht, wenn man mit der ersten Version das Geld nicht kann verdienen oder die Aussendienste nicht hat, muss man Fremdgeld haben, um die nächsten Versionen zu machen. Das ist der Nachteil. Ist aber auch ein riesen Vorteil, dass die Software, die Firma, die Speerspitze weit, weit führen geht. Mhm. Und das gibt Macht, oder? Man gewinnt eigentlich nur mit dem, oder? Das Nummer 27 an einem Ort sein, von einer Software und einer guten Verkaufsmannschaft, das bringt es halt nicht, oder?
Ja. Ich würde gerne von Axon zum Schlössli springen, auch wenn man es nicht so ganz auseinanderhalten kann, natürlich. Das werden wir gleich erfahren, auch wieso. Aber Stefan, erzähl uns doch mal kurz in einer kurzen Zusammenfassung, was ist das Schlössli und was findet dort statt?
Ja, das Schlössli, man fragt sich, wie weit hinter soll ich jetzt gehen? Also das ist, Schlössli ist eigentlich, das haben wir 97 können kaufen, 1997, also ist doch schon jetzt ja, einige Jahre, 26, 27 Jahre sind wir dort. Das ist so eine unglaublicher Energieraum, würde ich jetzt mal sagen. Das ist etwas, was es nicht mehr gibt, zweites Mal. Man ist praktisch im Wald drin, man hat eine Top-Aussicht, man ist im Himmel oben eigentlich. Man hat ein paradiesisches Umfeld mit einer historischen Architektur, Naturalismus-Architektur im Schlössli-Stil mit Türmli und alles und hin und her. Und jetzt haben wir ein Projekt, das jetzt voll am Tun ist, wo man hochmoderne Infrastruktur baut für Co-Lab und alles. Das ist schon ein wichtiger Punkt, sage ich jetzt mal. Interessant ist, dass externe Leute, das sind Leute, Workshops von der ETH sind bei uns, andere grosse Konzerne, und die sagen, Stefan, du glaubst es nicht, wir haben x-mal Sitzungen gehabt bei uns in den Räumen dort und dort. Aber im Schlössli haben wir Lösungen und wir haben weniger Streit, um zu diskutieren. Und wir sind unheimlich lösungsorientiert in diesem Umfeld. Es hat schon etwas Magisches. Ich will jetzt nicht esoterisch sein, aber es ist irgendwie, die Leute sind besser drauf, es geht ihnen gut. Es hat einen Zusammenhang mit dem Schlössli, mit der Aussicht, mit den Leuten, die dort sind. Und mit Leuten, die arbeiten, die verschiedenen Start-ups, die dort sind, in der Kaffeepause, wo man sich... Es ist einfach eine Aura, die unheimlich stark inspirierend ist. Und das ist so das Herz von dem Schlössli. Und das ist ja das, was wir jetzt nutzen wollen, um noch viel grösser zu machen und noch komplexer. All die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, einbauen, um wirklich eine grosse Geschichte zu machen.
Und was findet dort konkret zukünftig statt? Also was ist das aktuelle Projekt, mit dem ihr euch jetzt gerade beschäftigt?
Peter, willst du vielleicht etwas dazu sagen?
Oder? Ich kann vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben gewusst, dass wir ein Bauprojekt machen müssen, auch aufgrund von gewissen Renovationsarbeiten. Und was der Stefan sagt, ist, dass das Schlössli eine einmalige Liegenschaft an einem einmaligen Ort ist. Und die Frage war halt, machen wir jetzt einfach unseren Firmensitz ein bisschen grösser und ein bisschen schöner? Oder aber tun wir auch dort eine gewisse Vision reinbringen? Und zwar eine Vision, die darauf fußt, was wir jetzt so in den letzten 20 Jahren in dieser digitalen Transformation erlebt haben. Und was haben wir erlebt? Wir haben eigentlich eine Welt kennengelernt, wo technologisch alles möglich ist, wo wir nie ein Projekt gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir sind gescheitert an der Technologie, aber wo wir sehen, wie schwierig das ist, die Transformation wirklich in Unternehmungen, ins Business hineinzubringen. Und das hat eben nicht mit Technologie zu tun, das hat mehr mit den sozialen Komponenten zu tun. Und auch mit vielleicht dem Irrtum, dass man sagt, man kann heute alles digitalisieren, aber Kulturentwicklung zum Beispiel kann man nicht digitalisieren, die kann man nur erleben, da muss man die Menschen abholen. Und die Idee, die wir haben, ist eigentlich, dass wir das Schlössli zu einem Ort machen, wo man die sozio-digitale Transformation kann erleben und wo man eben herkommt, um die Themen vorwärts zu treiben in dieser digitalen Transformation, dort, wo es eben dann um Zusammenarbeit geht, dort, wo es um Kollaboration geht, um neue Ideen, um die Leute auch wirklich bereit machen für den Prozess. Und ich glaube, wir stehen halt in dieser Transformationsthematik hier schon am Anfang und darum ist es gut, wenn man einen Ort hat, wo man dem Thema eben auch Gewicht schenkt und nicht nur Ort, wo man irgendwelche Technologien präsentiert. Und das wird Inhalt sein von dem Ort. Und dann haben wir, glaube ich, auch dem Anspruch Genüge getan, dass an dem speziellen Ort eben auch etwas Spezielles passiert und nicht nur einfach Büromöbel stehen.
Und wie konkret macht ihr das erlebbar?
Da sind wir jetzt dran mit verschiedenen Konzepten. Einerseits geht es natürlich darum, welche Themen wir besetzen. Mhm. Also zum Beispiel auch lebenslanges Lernen in einer digitalisierten Welt. Das ist etwas, wo wir jetzt aufbauen mit Baidu. Dann haben wir das Thema, wie können wir Startups unterstützen, die in Scale-Up kommen, also wo der nächste Schritt macht in der Unternehmensentwicklung und dort spezifisch das Problem haben, wie können wir von einer MVP-Digitalisierung zu einer Plattform, wo man dann wirklich auch Wert schafft im Unternehmen, auch dort. Das braucht sehr viel Coaching, das braucht sehr viel Zusammenarbeit. Es bringt aber auch Frequenzen ins Haus, dass man sich sagt, wir haben Projekte, wir haben Präsentationen, wir haben Innovationsworkshops in diesem Thema. Also wir sind jetzt dran, verschiedene Formate zu generieren, wo das eben dann auch den Anspruch nach sozio-digitaler Transformation sichtbar macht. Das soll also nicht irgendetwas sein, wo man predigt, sondern etwas, wo man tatsächlich lebt und erleben kann. Mhm. Und da spielt denke ich, AI eine gewisse Rolle. Wir sind jetzt dran, das auch möglicherweise gewisse Hackathons herauszufinden. Wie können wir AI wirklich in den Business-Prozess hineinbringen? Wie kann AI unterstützen in diesen Formaten, wo man sich dann eben auch trifft, wo man vielleicht schneller auf den Punkt kann kommen, wo man mehr Auswahl kann generieren, wo man sich kann inspirieren lassen von AI. Und das muss alles Platz haben in diesen Räumlichkeiten. Also es geht auch um ein Erlebnis, das man herstellen will, das jetzt rein über das Soziale rausgeht, sondern eben die Technologie und das Soziale sich verbindet.
Mhm. Ihr habt in den letzten Monaten relativ viel gelesen, auch wahrscheinlich studiert zum Thema Veränderung und auch zu Megatrends. Was sind denn da Themen oder Trends, die ihr so vorher noch nicht auf dem Schirm hattet?
Ja, also da gibt es natürlich sehr viel. Ich meine, wir kommen aus einer Pandemie raus, wo man irgendwie gelernt hat, jetzt auf Distanz miteinander zu arbeiten. Es gibt, wir haben sehr viele Coworking Spaces angeschaut, festgestellt, dass eigentlich keiner von denen wirklich wirtschaftlich funktioniert. Wir haben uns dann gefragt, ja, warum ist das so und was sind eigentlich so die Zusammenarbeitsformen von der Zukunft? Und dort sind wir eben auf die Themen New Work gekommen, also die ganze holistische Sicht auf was ist Arbeit, was ist Innovation, was ist auch Zusammenarbeit in diesen Systemen. Und was spielt Digitalisierung da für eine Rolle? Und das Erstaunliche für mich ist, dass wirklich digitale Transformation eben auch ein Teil ist von dem New Work, dass man wirklich auch das muss mitdenken, weil wir natürlich auch jetzt Generationen haben, die nachher kommen, die in einer ganz anderen Welt sozialisiert worden sind, auch professionell sozialisiert worden sind. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt in dem Pop-up da die Möglichkeit haben, die Sachen einerseits auszuprobieren, aber dann auch gewisse Erkenntnisse auch schon können in den Neubau einfließen zu lassen.
Mhm. Ja, und Die Idee ist so, dass nicht wir das in einem geschlossenen Umfeld machen, oder? Und sagen, das ist jetzt irgendwie in einem Bubble, sondern wir tun das total öffnen. Oder? Wir wollen eine Art wie ein Member, also nicht der klassische Member-Club, das klingt jetzt blöd, wir müssen eine Zugangsberechtigung geben und sind dort oder da. Und das wollen wir von Studenten bis zu KMUs, Start-ups. Auch die Universitäten werden das starke Punkt bei uns sein. Sie werden das jetzt hier haben. ETH ist jetzt schon. Wir werden Stiftungen Stiftungsplatz hier haben. Und alle, die wollen, wir werden auch, dass die grossen Konzerne, also das wird so auf einem Level gefahren, dass es eigentlich muss sein. Ich sage jetzt das einfach bewusst, selbstbewusst. Dass ein grosser Konzern eins im Jahr eine Verwaltungssitzung dort oben muss haben, um das zu spüren, was abläuft, was los ist, wie das gemacht ist. Allein aus dem Learning-Prozess heraus. Und dass man Partnerschaften nachher mit diesen Konzernen hat, grösseren KMUs hat, aber auch mit Studenten, alles in den gleichen Räumen kombiniert, in diesem Member-Area. Also wir wollen das richtig gross offen haben. Auch die Infrastruktur ist so gemacht, dass die Erlebniswelten dort drin sind. Komplett eine neue Geschichte, oder? Und wir denken, so das Open House, oder wie soll ich das sagen, Ansatz, wo alle willkommen sind, alle können dort dabei sein, aber alle, die dabei sind, können wieder profitieren vom allem. Wir wollen nicht, das ist nicht Einbahn-Kommunikation, das ist eine Vernetzung von allen miteinander wieder. Oder es gibt jetzt Firmen, die unbedingt sein wollen, weil so viele Firmen, die kommen miteinander wieder. Und wir denken, das komplexe Gebilde, oder, wo dann nachher dort ist, das gibt unheimlich viel Potenzial, um sich weiterentwickeln, Digitalisierung, Vernetzung, neue Projekte, der Mindset erhöht, Knowledge, Transfer, Kombination, wo man in verschiedenen Orten schon macht, aber da in einer komplett anderen Dimension.
So wie ich euch verstehe und so wie ich das Projekt hier auch verstehe, spielt ja Technologie ein zentrales Thema oder eine zentrale Rolle. Und ihr macht ja immer wieder auch so, ich nenne sie mal Inspirationsreisen, und ihr wart ja zuletzt auch im Europapark in Rust. Was habt ihr dort erlebt?
Ja, ich bin dort, ich habe fast keine Zeit gehabt. Ich bin dann nachher kurzfristig noch gegangen mit der Digital Switzerland, oder? Und ist es wahnsinnig gut. Ich habe gedacht, ja, im Netzwerk ist noch gut, gute Leute drin, können wir ein bisschen reden, tut gut, ist ein bisschen eine Aussicht. Und habe meine Erwartungen, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel vorbereitet dem Ganzen, oder? Ich habe schon gehört, was dort läuft und cool und alles. Und bin total überrascht gewesen, auf welchem Level das ist, wie weit die denken in dem Event-Ansatz, dass eigentlich, die Idee ist eigentlich, dass eigentlich jeder Konzern oder jede Firma muss eine Art Kommunikation auf einer, ich sage jetzt mal, Erlebniswelt schaffen und die Erlebniswelt der Mitarbeiter, der Kunden und alles in Konzernen, in die Firmen, in die Büros hineinbringen. Das war schon noch eindrücklich, in welcher Professionalität und welcher Strategie die das machen. Eine Art B2B2C-Ansatz, oder? Komplett. Mit sehr stark Video, sehr stark KI-basierende Geschichten, Erlebnis, Kombination. Was mich da wahnsinnig erstaunt hat, das hat mir wahnsinnig gefallen. Ich hatte vorhin schon gesagt, ja, wir tun in unserem Konzept mit Lichtführung, mit Kommunikation im Schlüssel und komplett neue Dimensionen tun wir ankratzen, sage ich jetzt mal, und neue Generationen von Technologie setzen. Im Lift drin, wo digitale Wände interaktiv mit der Person, die dort drin ist, kommuniziert, andere Wände. Das müssen wir eigentlich separat anschauen, das ist mega komplex. Und ich habe ganz viele ähnliche Ansätze, sehr schmackhaft. Ich habe gemeint, wir sind die ersten Erfinder von dem Ganzen. Und einige Sachen gibt es dort auch schon, wo sie alle angedenkt haben und so. Und das hat mir sehr gefallen. Also sind für mich fast ein bisschen freundschaftliche Ansätze, die ich da finde, auf der Technologie und die Leute, wie sie auch denken, wie sie reden. Und wir werden Meetings haben mit ihnen, wieder weitermachen. Ich bin total surprised, also wirklich mega, wie mir ein Flash-Red durchkommt und gesagt, wow, das ist cool. Das hat noch mehr Ansporn für uns im Schlüssel genommen. Wow, cool, wir sind auf dem richtigen Weg, geht weiter. Aber das ist noch ein langer Weg, oder? Das ist noch ein langer Weg, dass man auch andere Firmen bei uns in der Schweiz nachher auf die Weg, auf die Reise bringt. Und wir könnten da so eine Hub sein, wo man das erleben kann, hier, wo die Leute sehen, was ist das alles möglich? Wir haben auch andere Firmen, die man nachher reinnehmen will, die ähnliche futuristische Ansätze haben, die sie auch erlebbar machen in diesen in dem Schlössli Co-Lab, oder? Das würde enorm passen. Natürlich Schlössli, so Zuckerbergschlössli und so, haben sie gesagt, oh, wir machen das alles nur immer fake, das ist mal ein echtes, ein Denkmalgeschütz, das hat ihnen auch wahnsinnig imponiert, das Schlössli, cool. Oder? Ja.
Wie hast du die Reise erlebt, Peter? Also so ein bisschen aus den Erzählungen hatte ich noch mitgenommen, digitale Emotionalisierung war so ein Begriff,
ich glaub, das ist ein
den du
Thema.
Genommen hast.
Ja, also ich glaube, es gibt ja keinen Ort, wo man wirklich die Emotionalisierung mit Hilfe von AI oder VR im B2B so erleben kann. Und ich glaube, das wird etwas sein, wo mehr wird kommen und wo wir unbedingt auch wollen, bieten. Und das zweite Erkenntnis eigentlich ist der Retrofit-Ansatz. Das heisst, ich habe bestehende Infrastruktur, ich habe zum Beispiel eine ältere Bahn jetzt im Europapark. Jetzt baue ich nicht eine neue, sondern ich nehme die alte Bahn und mache die mittels VR zu einer neuen Bahn, machen, ohne dass ich irgendetwas schweissen oder machen muss, sondern nur mit Software quasi kann ein anderes Erlebnis schaffen. Und die Erkenntnis, die haben mich extrem spannend gedacht. Das heisst, die Chancen von Digitalisierung, neue Welten zu schaffen, weiterzugehen, ohne auch viel neue Ressourcen müssen zu brauchen dazu, sondern ich kann mit dem Ansatz eigentlich jede Sitzung, jeden Workshop relativ schnell in eine ganz neue Welt bringen und dann aber auch vielleicht schneller vorwärts kommen, weil ich mehr Auswahl habe, aber auch schneller kann entscheiden, welche Richtung das kann gehen. Und im B2B sind wir eigentlich in dem Thema noch gar nicht. Also wir arbeiten eigentlich immer noch, wie wir vor 100 Jahren gearbeitet haben, obwohl jeder einen Laptop vor sich hat. Aber sonst hat sich eigentlich nicht wahnsinnig viel geändert. Und ich glaube, dort haben wir jetzt echt eine Chance, auch das Thema in eine wirklich gute Richtung zu bringen.
Habt ihr da schon Ideen, Spinnereien, wie das auch im Schlössle umgesetzt werden könnte? Also gerade der Retrofit ist ja auch was da sehr gut passen könnte.
Genau, und ja, wir sind jetzt natürlich laufend dran, die Chancen auszuloten. Und was wir natürlich machen, ist, dass wir versuchen, mit verschiedenen auch Generationen von Leuten, von Professionals, die Themen anzugehen. Und zum Beispiel jetzt eben auch in einem Hackathon zum Beispiel versuchen herauszufinden, wie könnte das funktionieren, wie choreografiere ich zum Beispiel eine Sitzung in der Zukunft, dass eben das AI auch funktioniert, dass vielleicht sogar VR funktioniert, was auch immer. Und da braucht es wieder ganz viele Leute, wo wir können anstacheln können, aber wo wir vielleicht jetzt heute auch noch nicht die Lösung haben, weil für das gibt es Leute, die dort schon mehr im Thema drin sind und die müssen wir finden und die müssen wir aktivieren.
Wir haben auch beim Bau des Schlössli natürlich schon sehr viel Zukunft- oder futuristische Architekturintegration in den neuen Teil gemacht, wo es erlaubt, mit KI und allem natürlich eine andere Welt zu schaffen. Also wir haben wirklich auch beim Bau selber einige Sachen gemacht. Und das ist nicht so einfach, weil alles unter Denkmalschutz ist. Es sind Haufen Behörden natürlich, die da involviert sind. Und wir haben grossartigen Zugang. Also wir haben professionell, also wirklich 1A Connection mit der Regierung, mit den Baudeben, mit allem drum und dran. Ohne diese Unterstützung könnten wir das gar nicht machen. Oder? Wenn nicht ein Grossteil von ganz vielen Leuten hinterher, die ich nicht einmal kenne, wo mir uns helfen. Es ist unglaublich. Wir haben wie ein Netzwerk von Leuten, die helfen. Wie kann man die Lösung finden? Möchten Leute, die müssen irgendeinem Teil eine Bewilligung geben für das, was ein bisschen an den Grenzen ist? Geht das nicht? Ist ein bisschen Future? Geht das mit der Denkmalpflege? Da haben wir einen sehr guten Draht. Und die Ausgangslage jetzt, für so etwas machen, ist 1A. Wirklich 1A. Besser könnte es nicht sein, oder? Und da bin ich unglaublich dankbar auch von der öffentlichen Hand, auch, dass wir da auch so Goodwill haben. Und der Goodwill hilft uns natürlich für alle die zukünftigen Geschichten natürlich, wo wir die machen noch mehr. Klar, wir geben natürlich extrem viel, wenn wir so viele Startups und alles und das hilft der Regierung natürlich auch. Wir werden eine Digitalisierungsperle da sein in der Zentralschweiz. Wie die Leute das noch nicht spüren. Oder? Neben dem Tourismus braucht es jetzt auch noch etwas anderes. Ja. Oder? Also dort ist auch die Ausgangslage sehr gut.
Ja. Letzte Frage geht an euch beide. Wie ihr wisst, haben wir ja selber eine Firma gegründet vor knapp einem halben Jahr. Was sind denn eure Tipps für junge Unternehmerinnen und Unternehmer im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen? Was würdet ihr uns, den anderen da draußen, gerne mitgeben?
Gut, wir haben jetzt ein paar Mal den Prozess selber durchgemacht. Ich bin auch Begleiter von gewissen Startups. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Punkte. Das erste ist, und ich würde sagen, geht fragen, geht Hilfe holen, wenn ihr irgendwo ein Thema habt, wo ihr findet, da sind ihr nicht sattelfest. Weil man kann so viel sparen, teilweise mit einem Gespräch, wo man weiss, hey, ist jetzt links oder rechts, und dann weiss man, es ist rechts und nicht links. Und dann ist man wieder auf der richtigen Spur. Das heisst, dass das Coaching, professionelle Begleitung von Leuten, die sich auskennen in diesen Themen, das ist absolut das Gold wert. Also da kann man extrem viele Ressourcen sparen. Das Zweite, was ich immer wieder feststelle, ist die Story. Macht die Story nicht zu klein. 0815-Business ist schwierig, wenn man wirklich ein Start-up machen will, das dann auch ein gewisses Standing soll haben. Überlegt euch, muss sich gut überlegen, wie die Story wirklich im Grossen aussieht. Und dann damit zusammenhangend auch eine persönliche Erfahrung, wenn man dann Geld braucht von Investoren. Der Aufwand, um 1 Million zu bekommen, ist meistens gleich gross wie der Aufwand, um 10 Millionen zu bekommen. Also auch dort schauen, was sind die richtigen Dimensionen, und dann kann man sich auch sehr viel ersparen auf dem Weg. Und dann, ich sage immer, eine mittelgute Idee, gut begleitet, kann erfolgreich werden. Aber die beste Idee, schlecht begleitet, die hat meistens wenig Aussicht auf Erfolg.
Mhm. Ja, ich würde mich dort anschliessen, du hast ja schon fast alles gesagt. Nein, ich würde es mal so... Ich denke, wenn ich jetzt den Unterschied anschaue, heute ein Start-up zu machen oder vor 30 Jahren, das sind wesentliche Unterschiede. Die Welt ist komplexer geworden. Es ist aufwendiger geworden. Es wird in einem eigentlich im Prinzip der Konkurrenzkampf ist grösser, alles ist wirklich, also man hat mehr Fonds, man hat mehr Unterstützung und alles, aber dass man früher, habe ich eine One-Man-Show, eine Firma gegründet, ich habe die ersten Buchhaltungen selber gemacht, das gemacht, das ist alles möglich gewesen. Wenn das heute jemand macht, ist er zum Tod verurteilt, weil die Idee geht so schnell vorbei. Er muss sofort irgendeine Organisation, die ihm hilft, macht, tut, etc. Das ist mal ein Punkt. Und einfach ein Start-up gründen und sagen, jetzt habe ich ein Start-up, jetzt mache ich noch 5 Mal Ferien dort und dann habe ich Work-Life-Balance noch. Ja, dann vielleicht mit 70% mache ich. Ja, vielleicht muss ich noch etwas anderes machen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Also da muss man in die bitteren Pillen beißen und wirklich etwas machen. Weil die Konkurrenz macht es eben. Mhm. Und da hat man ja weniger Chancen in diesem Bereich. Das finde ich jetzt noch wichtige Punkte. Und irgendwie das Grossdenken, das ist schon sehr wichtig, oder? So sehr wichtig, dass man wirklich gross denkt, und mir reicht es nicht ganz, aber man ist so weit, wenn man kleine Ziele macht und die erreicht und happy ist, das ist zu klein, oder? Das ist einfach nicht gut, oder? Und vielleicht als vom Geld her, ich würde gratis Unterstützung, wenn man Geld bekommt für Startup-Finanzierung, das würde ich nehmen. Aber wenn es gerade am Anfang für die erst grössere Runde ist, ich sage jetzt mal, ich nenne jetzt nicht 1,10 Millionen, ich rede jetzt mal, weitere 100.000, 200.000 Franken muss machen, dann bin ich immer gut gefahren, die selber zu finanzieren. Weil wenn ich den schon in einen Investor reinnehme, dem gehört schon fast die Hälfte von der Firma, wo die Bewertung nicht ist. Und das kann man nie mehr einholen in der Geschichte. Nie mehr. Und wenn sie erfolgreich ist mit der Verwässerung und Kapitalerhöhung, haben wir am Schluss noch 5%. Das kann es nicht sein. Ich würde am Anfang, wenn man daran glaubt, leidenschaftlich vor und selber möglichst viel Risiko auf sich nehmen, den ersten kleinen Meilenstein selber zu machen und auf dieser Basis Geld holen, ist eine bessere, viel bessere Ausgangslage, andere Bewertungen, viel besser, und dann wird man im Endziel nachher haben viel mehr Scherz daran. Und das ist ja die Idee, im Endziel mal eine höhere Bewertung zu haben, einen Teilverkauf oder eine Partnerin zu finden. Und die am Anfang gerade sofort Geld holen, die Investoren kommen dann schon und sagen, was hast jetzt du für eine Bewertung? Ja, gib mir mal 50%, dann bin ich bei mit 200'000 Franken. Oder? Das ist der grösste Fehler, den die kleinen Startups machen. Und dann irgendwann hat man keine Lust mehr, an dem zu arbeiten mit ein paar Prozent noch. Und der Investor hat die Mehrheit, sagt, wie es läuft, was es los ist. Möglichst viel Shares behalten, lang.
Ja.
Das ist für mich eigentlich die wichtigste Empfehlung im Ganzen. Wenn alles andere natürlich auch stimmt. Oder?
Cool. Ja, vielen Dank. Nehme ich gerne so mit für uns. Für mich, ich kann euch sagen, wir geben Vollgas. Wir sind 100% selbstfinanziert. Also haben noch einiges vor, einige paar coole Ideen, die noch folgen werden. Eine davon habe ich euch gerade schon verraten. Die wird jetzt heute Mittag publiziert. Wenn ihr dann die Folge hört, ist die schon draußen. Ja, lieber Stefan, lieber Peter, vielen Dank für das wie immer mega offene Gespräch. Und euch kann ich wirklich nur empfehlen, das einzigartige Projekt zu verfolgen, spätestens bei der Eröffnung mal vorbeizukommen und im Idealfall mit dem eigenen Unternehmen Teil der Community zu werden. Besten Dank euch.
Danke dir vielmals und viel Erfolg weiterhin.
Ja, vielen, vielen Dank. Auch viel Erfolg. Brauchen wir alle, ja?
Das brauchen wir alle. Macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao.